ARD Sounds.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast jederzeit in ARD Sounds. So heißt ab jetzt die ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Travel Like a Local, das ist ein spannendes Reiseformat von ARD Reisen zu finden auf YouTube. Und wir hier in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt sind diesmal zusammen mit ARD Reisen in Polen. Und als Local war für uns Kate Menzig unterwegs in Warschau, in Zakopane, in Salipie. Ich glaube, das war richtig ausgesprochen.
Genau.
Ne? Ja. Dazu gleich mehr, aber erstmal reden wir über Kate. Hallo Kate.
Hallo Udo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute.
Ja, schön, dass du da bist, Kate. Kate, travel like a local in Polen. Naheliegende Frage. Du bist local. Was und wie ist dein polnischer Hintergrund? Lass uns mal so ein bisschen drüber reden.
Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen, weil es nicht
sehr, sehr gerne.
Es ist nicht so ganz klar, sage ich mal. In dem Sinne, dass ich in Deutschland geboren worden bin. Meine Eltern kommen aber aus Polen. Das heißt, deutsches Umfeld, aber so ein bisschen eine polnische Bubble, in der ich groß geworden bin. Also sprich polnische Kinderlieder, polnische Bücher, Filme, Essen natürlich. Polnische Sprache war so ziemlich, ja doch, die erste, die ich konnte und auch meine Lieblingssprache. Und ich habe mich in dieser Bubble auch immer sehr wohl gefühlt. Nur wenn ich dann mal aus dieser Bubble rausgekommen bin, ist es durchaus auch mal passiert, dass ich so gewisse Negativerfahrungen gemacht habe als Kind und dann immer so ein bisschen gefragt habe, was ist denn jetzt meine Identität? Also ich war offensichtlich zu polnisch, um deutsch zu sein. Aber klar, wenn wir in Polen waren, war ich halt das deutsch-polnische Mädchen zu Besuch. Deswegen ist das gar nicht so klar zu ziehen. Aber was ich halt wirklich sagen kann, immer wenn ich in Polen war, bis heute ist das so, habe ich mich unfassbar wohl gefühlt. Also Ablehnung habe ich dort nie erfahren, im Gegensatz zu meiner bayerischen Heimat, muss ich ja sagen. Und deswegen hat es mich dort immer sehr hingezogen. Ich habe dort studiert, ein Teil meiner Familie lebt dort. Ich habe mich dort verlobt. Wäre Corona nicht gewesen, hätte ich dort auch geheiratet. Also das heißt, es ist ein sehr wichtiger Teil meiner Identität. Und auch wenn ich dort nicht geboren worden bin, also nicht der Local bin, der dort 20, 30, 40 Jahre gelebt hat, kann ich sagen, das ist der Ort, der zu mir gehört. Und ich bin sehr stolz, das auch als meine Heimat bezeichnen zu dürfen.
Das war schon mal spannend. Das war auch eine schöne Beschreibung, eine erweiterte Beschreibung so des Heimatbegriffs. Das hat mir gut gefallen. Und du warst jetzt ja, und da hören wir gleich ja einiges davon, länger in Polen unterwegs, so in deiner zweiten Heimat, wie auch immer. Da können wir nochmal drüber reden. Und dieses, du bist irgendwie Deutsch-Polin, aber auch polnisch-deutsch und so. Das ist ja eine ganz interessante Frage auch letztlich. Du warst ja auch unterwegs für ARD Reise mit dem Kamerateam. Darüber reden wir später auch nochmal. Und das spielt ja auch eine Rolle. Und wir beide machen später auch noch einen Videopodcast, reden auch nochmal drüber.
Also sieht richtig, man uns auch mal.
Ja, wir haben richtig was vor hier. Aber jetzt schauen wir erstmal auf dein Polen. Wie vertraut bist du damit? Du hast ja gesagt, ja, bist du auf der einen Seite, auf der anderen Seite eigentlich in der polnischen Bubble aufgewachsen. Wir sind gleich mit dir unter anderem in Warschau. Wie nah bist du da dran?
Also genau, in Warschau habe ich studiert und auch ein Teil meiner Familie lebt dort. Das heißt, Warschau ist, das ist ein Ort, an dem ich mindestens einmal im Jahr bin. Und wo ich mich auch sehr, sehr wohl fühle. Also ich sag mal, mein Mitte-20-jähriges Ich kannte dort wirklich jeden Club und jede Ecke. Gut, vielleicht kulturell damals nicht so deep drin gewesen. Das hat sich mittlerweile etwas geändert. Aber es ist ja tatsächlich so ein bisschen, ich glaube, der ein oder andere, der zum Beispiel hier in Hamburg wohnt, wenn er dann am Bahnhof in Hamburg ankommt nach einer längeren Zeit, denkt sich so, ah, endlich zu Hause. Und so geht es mir, wenn ich in Warschau lande. Ich weiß einfach, ja, ah, wenn ich den Powerz Kultur sehe oder die Skyline, die Warschauer Skyline, die Altstadt, ja, da kann ich irgendwie zur Ruhe kommen. Das heißt, ja, ich kenne mich da schon ziemlich gut aus.
Ja, dann passt die Frage, die ich gerade so im Kopf habe. Wenn du da reist, schätze ich mal ein bisschen, was werden wir davon hören? Und ich kenne ja auch dein Feature ein bisschen, was sieht man davon? Dann triffst du auf alte Freunde, alte Bekannte. Trotzdem die Frage, wie fremd bleibst du? Also als Deutsch-Polin, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Ich würde sagen, nicht fremder als ein Deutscher, der irgendwo in einer deutschen Stadt wohnt und dann halt mal in einer anderen Ecke von Deutschland unterwegs ist. Also ungefähr so. Also man ist zwar in seinem Heimatland, aber vielleicht an einem Ort, an dem man noch nicht so häufig gewesen ist. Aber in Warschau selber, da fühle ich mich fast schon heimisch. Also klar, mittlerweile, ne, jetzt ist nach dem Studium doch ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt sind auch nicht mehr ganz so viele Freunde da, wie es früher der Fall gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich kenne die Orte, ich kenne auch weiterhin einige Menschen. Mein Cousin wohnt dort noch mit seiner Familie. Also es ist nicht dieses, ich gehe raus und treffe 10 Leute. Aber ganz ehrlich, ich wohne jetzt in Frankfurt, da habe ich das auch nicht. Und vielleicht auch manchmal besser so.
Ja, ja klar, das kennt ja jeder auch irgendwie, das stimmt. Man hat immer so einen kleinen eigenen Kreis, der
hält sich nur
um sich rum. So.
Auf jeden Fall.
Trotzdem, du kommst in Polen den Menschen nahe. Wenn ich jetzt nach Polen reise, wenn Menschen einen Urlaub machen in Polen, wie leicht kommt man den Menschen denn nahe? Was sind die Voraussetzungen, die man braucht und mitbringen sollte?
Also ich finde, es ist sehr leicht. Ich finde, es ist sehr leicht. Klar, wenn du irgendwie 1-2 Worte Polnisch kannst, dann sind die unfassbar happy. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Bogen zum Anfang. Wenn ich als Kind in Deutschland etwas falsch ausgesprochen habe wegen meines Backgrounds, habe ich schon häufiger mal irgendwie so einen blöden Spruch kassiert. In Polen ist mir das noch nie passiert, obwohl mein Polnisch jetzt nicht perfekt ist. Also man hört mir das schon an, dass ich nicht gebürtige Polin bin, beziehungsweise dass ich eben das die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland verbracht habe. Ich spreche weicher, sagen die immer. Aber es ist immer positiv. Also mir kommen die Menschen immer extrem positiv entgegen und genauso meinen Freunden, die ich alle schon mal nach Warschau geschleppt habe. Also mein kompletter Freundeskreis war da an irgendeinem Punkt schon mal. Wenn du 1-2 Worte Polnisch kannst, dann bist du schon total drin. Und auch davon abgesehen, ich erlebe die Polen als unfassbar hilfsbereite, herzliche Menschen. Manchmal ist das so, das kenne ich auch gerade von meiner Mutter und von meiner Tante, dass weibliche Polen, also Polinnen, im ersten Moment vielleicht ein bisschen kühler wirken können, so ein bisschen erstmal die Lage checken, aber sobald man im Herzen ist dieser Person, kommt man da auch nicht mehr raus. Also das sind, die legen dir die Welt zu Füßen. Es gibt so einen Satz, den finde ich ganz toll, Gość w domu, Bóg w domu. Ist ein Gast im Haus, ist Gott im Haus. Und ich finde, das beschreibt die Gastfreundschaft der Polen extrem gut.
Das dürfte ich ehrlich gar nicht mehr weiterfragen, das ist ja schon mal schön gesagt. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch im Kopf. Wir gucken jetzt mit dir oder gleich mit dir nach Warschau.
Ja.
Das ist schon so ein bisschen spezielles Warschau. Auch nicht? Also wir gehen in so ein kleines Restaurant in einer Wohnung, da würde man normalerweise, glaube ich, mal gar nicht hinfinden. Mhm. Also hast du so einen ganz, ganz speziellen Blick da?
Ja, also das ist tatsächlich ein Spot, den kannte sogar mein Cousin, der in Warschau lebt, sein ganzes Leben lang noch nicht. Ich habe den irgendwann mal gefunden und dachte so, okay, das ist etwas ganz Spezielles, das kennen selbst ganz viele Polen nicht. Dementsprechend mehr local kann es gar nicht mehr sein, als bei einer polnischen Oma zu Hause in Wohnzimmeratmosphäre selbstgekochtes Essen zu essen.
Und davon hören wir dann gleich.
Ja.
Jetzt mit Kate Mentzik und ihren Augen und Ohren nach Warschau.
Warschau, meine Herzensstadt, die sich immer wieder neu erfindet. Die Hauptstadt Polens, in der pulsierendes Großstadtfeeling und eine beeindruckende Skyline nur wenige Schritte entfernt von Kopfsteinpflaster und bunten Hausfassaden in der Altstadt liegen. Hier lebt Geschichte neben moderner Gegenwart, schicke Cafés neben urigen Pierogi-Restaurants. Heute treffe ich meinen Cousin Marcin und seine Frau Carolina. Die beiden lieben ihre Heimatstadt über alles.
Je mehr wir reisen, desto mehr lieben wir Warschau. Jedes Mal. Die Welt ist schön, aber Warschau ist am schönsten.
Neben der kontrastreichen Innenstadt gibt es in Warschau auch viele wunderschöne Parkanlagen. Der wohl bekannteste Park ist Łazienki Królewskie. Eine grüne Oase mit Teichen, barocken Palästen und dem Denkmal des berühmten polnischen Komponisten Fryderyk Chopin. Hier erwartet mich gleich eine ganz besondere Überraschung, sagt Marcin.
Dort gibt es klassische Musik des polnischen Komponisten Fryderyk Chopin unter seinem eigenen Denkmal.
Vor ein paar Jahren wären wir hier noch in Clubs feiern gegangen. Heute geht es eben zu Chopin. Hunderte Warschauer zieht es zum Konzert im Łazienki Park. Jeder genießt die Musik auf seine Art. Mit geschlossenen Augen, einem kleinen Picknick, mit einem Buch im Gras oder einfach nur staunend darüber, dass diese laute Metropole auch so wundervoll entspannt sein kann. Jedes Wochenende im Sommer kann man die Konzerte kostenlos genießen. Nach dem Konzert gehen wir wieder meiner polnischen Lieblingsdisziplin nach. Essen. Unser nächster Foodspot ist aber eher außergewöhnlich. Die Bar Vaga liegt versteckt in einem Wohnblock, an dem wir sonst eher vorbeigehen würden. Jeder, der sich einmal fühlen und so essen möchte wie bei einer polnischen Oma zu Hause, ist hier genau richtig. Die Bar Vaga sieht aus wie ein altes polnisches Wohnzimmer. Der Essensraum ist kleiner als in den meisten Bistros. Mittendrin ein langer Tisch mit einer urigen Tischdecke und ganz einfachen Stühlen. An den Wänden Bilder von uralten Filmplakaten, einem Blumenstrauß und polnischen Königen. Wir fühlen uns wie auf einer Zeitreise in die 60er. Grażyna ist die Chefin hier im Laden. Gemeinsam mit ihrem Mann tischt sie in dieser urigen Atmosphäre polnische Hausmannskost auf. Wie früher bei meinen Großeltern, erstmal ein Süppchen. Weißer Barszcz. Leicht säuerlich, wie Sauerteig. Dazu herzhaft, nach Kräutern mit Ei und Fleisch schmeckend. Aber nicht nur die Suppe, auch Grażyna erinnert mich an so manch älteren Verwandten. Im ersten Moment vielleicht etwas kühl, aber mit ordentlich Power und einem Herz aus Gold. Während sie über ihren Mann spricht, schwingt auch eine große Portion Stolz mit. Als junger Mann hat er in Nobelhotels gearbeitet und sehr wichtige Menschen bedient. Unter anderem Präsidenten und sogar die britische Königin Elisabeth. Auf ihrer bewegten Vergangenheit ruhen die beiden sich aber nicht aus. Sie sind fleißige und um ihre Gäste bemühte Gastgeber. Der Hauptgang lässt auch nicht lange auf sich warten. Schweinekotelett mit Kartoffeln und Miseria, dem klassischen polnischen Gurkensalat. Und weil in der Bar Vaga alle Gäste gemeinsam an einem langen Tisch sitzen, muss natürlich noch mal angestoßen werden. In Polen darf bei einem geselligen Abend der Wodka eben nicht fehlen. So skurril sie auch ist, wir lieben die Bar Vaga, weil es hier nicht nur um das tolle Essen geht, sondern um ein Miteinander am Gemeinschaftstisch. Lustige Gespräche. Ganz ohne Höflichkeitsfloskeln, ehrlich und bodenständig. Genauso wie die Menschen hier. Marcin hat schon fürs nächste Mal reserviert und ich wurde auf ein Geburtstagsessen eingeladen. Wir kommen wieder.
Okay, du kommst wieder, das ist klar, das hast du gerade eben gesagt. Warschau ist die Hauptstadt, klar, die Wirtschaftsmetropole Polens auch, klar, ist aber auch das kulturelle Zentrum.
Mhm.
Ja? Ja, Fragezeichen, genau, siehst du, meine ich doch. Ne?
Ja, also natürlich gibt es auch in Warschau viel Kultur. Ne? Es gibt Opern, Museen, es gibt auch eine Kultur, die ist so ein bisschen widersprüchlich wie der Pałac Kultury, der Kulturpalast, der im Zentrum der Stadt thront. Das ist so ein Geschenk der Sowjetunion und ich glaube, einige Polen würden heute behaupten, na, so wirklich wollten wir das jetzt nicht, aber das ist am Ende ist das so mit ein Wahrzeichen. Nichtsdestotrotz, ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Die eigentliche Kulturhauptstadt Polens ist, das würden, glaube ich, die meisten Polen sagen, Krakau.
Ja, du hast es geahnt, nicht ganz genau. Ich kenne Krakau, deswegen wollte ich darauf hinaus, weil ich wollte es von dir hören natürlich,
genau.
Auch, ob es so ist. Ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. Krakau, das ist halt einfach diese typische, ich sag mal, postkartenhistorische Stadt. Die hat super viel Geschichte, da findet man wirklich alles von schöner Geschichte bis zu nicht ganz so schöner Geschichte bis hin in die Moderne. Warschau ist halt eher rough, sag ich mal, hat Ecken und Kanten, hat natürlich viel Geschichte, aber da bricht das so ein bisschen und geht in eine Moderne über. Allein das sieht man ja mit der Altstadt, die gefühlt direkt neben der Skyline ist. Ist nochmal ein bisschen was anderes als dieses wunderschöne historische Krakau.
Super schön mit der Burg da oben drauf, ja. Und ich war da mal und war begeistert davon. Ist ja auch so Studentenstadt natürlich. Hatte das jüdische Viertel ist wunderschön, um die Ecke ist Auschwitz, das ist nicht wunderschön, aber wichtig. Letztlich auch als historischer Punkt, den man gesehen haben muss, kommt in einem Film nicht vor, aber Schindlers Liste kommt zum Beispiel vor. Nicht Schindlers Liste, sondern Schindlers Fabrik, um genau zu sein. Auch das spielt ja eine große Rolle und ich darf eine Geschichte erzählen. Bin reingefahren nach Krakau, der Taxifahrer sprach Deutsch, was ja häufig vorkommt in Polen, und sagte, ja, Politik ist ja ein bisschen schwierig, aber wir können hier in Krakau nichts dafür. Also, das ist ja auch so ein bisschen so ein eigenes urbanes Zentrum. So. Damit wären wir ein bisschen bei dem deutsch-polnischen Verhältnis, habe ich nur so leicht angesprochen. Das ist ja nicht so einfach oder so einfach gewesen, aus historischen Gründen, auch aktuell politisch immer wieder. Wir wollen nicht zu viel über Politik reden, aber merkt man das so im Alltag?
Also ich bin mir sicher, dass man das irgendwo merken wird. Also ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich persönlich habe dieses Empfinden weniger. Vielleicht in älteren Generationen, das kann durchaus sein, aber zumindest in meiner Generation, in meiner Elterngeneration empfinde ich das weniger. Im Gegenteil, ich habe eher den Eindruck, dass die Menschen, deutschen Menschen, mit großem Interesse entgegenkommen. Viele haben natürlich auch Verwandte, entfernte Verwandte, Freunde, die irgendwann mal nach Deutschland ausgewandert sind. Das heißt, die meisten Polen, also gerade im schlesischen Bereich, würde ich jetzt mal sagen, haben irgendwo eine Verbindung zu Deutschland. Deswegen, ich habe da bisher kaum, wenn nicht sogar gar keine negativen Erfahrungen gemacht. An eine Situation kann ich mich erinnern, das ist jetzt aber schon wirklich super lange her. Spricht jetzt auch nicht für die Gegenwart, als wir mal bei einem Fußballspiel gewesen sind in Warschau. Klar, vielleicht auch ein bisschen wegen der Hooligan-Szene. Da sagte ein befreundeter Pole zu mir so, Kasia, so heiße ich auf Polnisch, jetzt bitte nicht mehr Deutsch sprechen. So. Aber das war der einzige Moment und das ist, wie gesagt, boah, das ist ja über 10 Jahre her.
Das ist auch ein bisschen Fußball natürlich.
Genau.
Also, da sind auch in Deutschland viele Vereine verfeindet, da darf man sich auch nicht zu erkennen geben. Das könnte auch daran liegen natürlich.
Genau.
Klar, du merkst nichts davon. Du bist ja auch so ein bisschen Wanderin zwischen den Welten, sage ich mal. Aber du hast ja gesagt, du hast eigentlich alle deine deutschen Freunde und Freundinnen, alle Leute mitgenommen. Haben die das irgendwie so erfahren oder
Im
haben die
Gegenteil.
Gesagt, Mensch, toll, hier, gar
Ganz
kein Problem?
Im Gegenteil, alle waren völlig begeistert. Also auch Menschen, die sich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht mit Polen auseinandergesetzt haben dann danach gesagt, boah, das ist also Warschau und Polen generell ist so schön, so besonders, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wie toll ist das denn? Also ganz im Gegenteil, die waren völlig begeistert von der Offenheit, von der Herzlichkeit der Menschen. Also ich habe bisher nur positives Feedback bekommen, aber wie gesagt, ich kann natürlich nicht für komplett Polen sprechen, aber so ist zumindest mein Eindruck eigentlich schon immer gewesen. Vielleicht auch so ein bisschen mit der rosaroten Brille, weil ich es ganz besonders liebe.
Die darfst du ja auch haben. Wir reden ja miteinander. Ein bisschen rosarot darf ja sein, das hast du ja auch schon zu erkennen gegeben, die Begeisterung.
Genau.
Das ist ja auch gut so. Wir sind jetzt ja gleich mit dir unterwegs nach Zakopane. Das ist ein Ort, ich kannte den vorher nicht. Ist das so eine ganz persönliche Wahl oder wie bist du darauf gekommen?
Also ich bin natürlich mit meinen Eltern immer mal wieder auch quer durch Polen gereist. Auch in Zakopane waren wir 2 oder 3 Mal sogar, also schon ein paar Mal. Und das ist einfach etwas ganz Außergewöhnliches in meinen Augen. Mittlerweile sehr beliebt. Also ich war dieses Mal, als ich da gewesen bin, überrascht, wie viele Touristen doch da sind. Das wird immer mehr entdeckt, sag ich mal. Aufgrund der Nähe zu Krakau, dann hast du da natürlich den Flughafen, bist relativ schnell in Zakopane. Und Zakopane ist einfach so ein ganz uriges Bergdorf, ist vielleicht untertrieben Bergstadt. Ja, etwas ganz Außergewöhnliches. Auch die Sprache ist außergewöhnlich. Also selbst ich, die ich Polnisch verstehe, muss mich extrem konzentrieren, dass ich verstehe, was die dort sagen. So ein bisschen, wenn man das vergleichen könnte, vielleicht mit so einem ganz urigen bayerischen Dorf oder vielleicht, wenn man so in die Tiroler Richtung guckt. Und das ist schon etwas traditionell ganz anderes als dieses moderne, große Warschau. Ja.
Es geht um Tradition. Mhm. Mit Kate Menzig jetzt auf den Spuren der Tradition.
Zakopane, die polnische Bergstadt am Fuß der Tatra. Heimat der Guralen, der Hochlandbewohner. Überall spüren wir hier, wie lebendig die alten Traditionen bis heute sind. Das Leben geformt durch Musik, Trachten, Holzschnitzereien, einem ganz eigenen Dialekt und der atemberaubenden Bergkulisse. Dieses Polen ist ein völlig anderes als in den großen Städten. Irgendwie ursprünglicher. Wir treffen heute Jacek. Er ist ein Bekannter meiner Freundin Magda und arbeitet hier als Tourguide. Er ist hier geboren und kennt sich aus mit dem Leben der Guralen. Aber die Frage, ob er automatisch auch ein Gural ist, gar nicht so leicht zu beantworten.
Es ist so, dass man hier seit ein paar Generationen leben muss, irgendein Stück Land besitzen sollte und vor allem in dieser Tradition aufgewachsen sein muss. Und natürlich ist es auch klar, dass die Goralen einige grundlegende Lebensbeschäftigungen hatten, an deren Spitze die Viehzucht stand, also die Verbindung zu einem landwirtschaftlichen, pastoralen Hof. Es kommen mehrere Dinge zusammen, damit jemand sagen kann, dass er ein Gorale ist. Ich bin ein Halbblut-Gorale, denn mein Großvater und mein Urgroßvater waren Schäfer und Hirten, aber ich selbst bin in einem Wohnblock aufgewachsen, also nicht in der goralen Tradition. Man kann also sagen, dass ich genetisch ein Gorale bin, kulturell jedoch nicht. Ich würde mir zum Beispiel keine Tracht anziehen, weil ich das Gefühl hätte, etwas vorzutäuschen.
Wichtig ist auch zu wissen, die Kultur der Guralen in Sakopane ist keine sterbende Tradition, sondern wird von Generation zu Generation weitergegeben. Auch junge Menschen bewahren sie, integrieren sie in ihren Alltag, bei Festen, beim Musizieren, in ihrer Kleidung und entwickeln sie weiter, indem sie alte Bräuche kreativ mit neuen Einflüssen verbinden. Auch wenn wir als Besucher keine gebürtigen Guralen sind. In Sakopane tauchen wir ein in die Lebenswelt der Bewohner. Geschmückte Pferdekutschen, märchenhafte Holzhäuser, Männer mit Lederhosen und bestickten Hemden, Frauen in bunten Röcken und perlenverzierten Blusen. Und natürlich erklingen überall die typischen guralen Klänge, Geigen und Zupfinstrumente. Die Melodien rau und zugleich voller Wärme mit ganz besonderen Gesängen, die so gut zu den Bergen passen. Wer die Live-Musik mit traditionellem, rustikalen Essen verbinden möchte, der muss in Sakopane unbedingt in eine Karchma. Traditionelle Wirtshäuser, rustikal eingerichtet, voller Holz und herzhaften Speisen. Für mich Pflicht, wenn ich in Sakopane bin.
In praktisch allen regionalen Restaurants in Sakopane kann man abends ab 18, 19 Uhr live Musik hören. Und das ist gerade das Spannende, denn normalerweise behandeln Jazz, Rock oder andere Musiker Auftritte in Restaurants, bei Banketten oder in Bars eher als Arbeit zweiter Klasse. In Polen sagt man, sie spielen zum Kotlet, also nur als Hintergrundmusik zum Essen. Mit der goralen Musik ist das aber anders. Sie wird in Restaurants gespielt, auf Festen, bei Feiern und das ist auch genau der richtige Ort für sie. Besser können diese Musiker ihre Musik gar nicht spielen als genau dort. Zum Essen, bei Feiern, als echte Partymusik.
Das kann ich bestätigen. Die Musik, die Natur, dieser komplette Ort zieht mich in seinen Bann. Echt, ursprünglich und mit einer bombastischen Stimmung. Gurallen wissen eben auch, wie man feiert.
Kate, Polen ist mittlerweile ein wirklich hochmodernes Land, ganz klar hochindustrialisiert. Trotzdem, Bergbau, Landwirtschaft, spielt das noch eine große Rolle? Also in deinen Geschichten spielt es eine Rolle, auch in dem Bild von Polen spielt es eine Rolle, aber wirklich ökonomisch auch noch?
Ich würde sagen, irgendwo sicherlich schon, aber das ist natürlich nicht mehr so präsent, wie es noch vor einiger Zeit gewesen. Also ich glaube, jeder Mensch, der schlesische Wurzeln hat, hat irgendjemanden auch in der Verwandtschaft, der irgendwo im Bergbau tätig gewesen ist. Also bei mir sind es meine beiden Großeltern unter anderem und noch weitere Verwandte. Das stimmt, also rein historisch spielt es definitiv eine Rolle, aber es ist natürlich heutzutage nicht mehr so extrem. Du hast es ja gerade gesagt, modern ist Polen, sehr, sehr weit in der Entwicklung, auch ja genau, also was moderne Technik anbelangt. Ich habe oft eher das Gefühl, dass die uns vielleicht auch hier und da mal einen Schritt weiter voraus sind. Also wenn ich jetzt so an meinen Cousin denke, der Sachen und technische Entwicklungen erzählt, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Also ne, in der Vergangenheit ist das immer mal wieder vorgekommen. Also ich glaube, es ist schon irgendwo in der DNA Polens drin, das Thema Bergbau, aber nicht mehr so präsent.
Wenn ich da jetzt reise und morgen mal 2 Wochen Zeit habe, sollte ich es gesehen haben, ein bisschen Bergbau mitnehmen, um einen Eindruck zu haben und auch, weil es zur Reise gehört?
Ja, also zumindest die Salzmine. Nähe Krakau, die ist schon, ja, fast schon Pflichtprogramm, die muss man einmal gesehen haben.
Und Pflichtprogramm in einem kleinen Dorf, in einer kleinen Bergdorf, Bergstadt, wie auch immer, ganz ohne Sprachkenntnisse, funktioniert das überhaupt?
Doch, also ich würde sagen, dass sehr viele Polen, Also sowohl auch ältere als auch jüngere Generationen zum einen echt gutes Englisch sprechen. Da bin ich auch immer wieder überrascht, dass teilweise Menschen, die noch nie in englischsprachigen Ländern gewesen sind, so gutes Englisch sprechen. Deutsch, da kommt man manchmal auch gut voran. Und wenn nicht, es geht immer mit Händen und Füßen. Und wir leben ja in einem modernen Zeitalter. Dann schmeißt man einmal Google Translate ein. Dann geht das schon.
Das stimmt, das hatte ich fast vergessen. Das geht immer irgendwie, ist richtig. Jetzt mit Kate Menzig ins farbenfrohe Salibbier.
Ein Dörfchen wie aus einem Märchenbuch. Salibje, berühmt für seine bunt bemalten Häuser. Fast jedes davon ist ein kleines Kunstwerk. Wände, Fensterrahmen, aber auch Hundehütten, Bienenstöcke und Zäune sind mit farbenfrohen Blumenmustern bemalt. Selbst bei Polen ist Salibje noch nicht so bekannt. Und das, obwohl seine Geschichte so außergewöhnlich ist. Vor über 100 Jahren sorgten die Feuerstellen in den Bauernhäusern dafür, dass die Wände durch Rauch und Ruß schwarz wurden. Also griffen die Frauen zu Farben und pinselten sich die Welt selbst bunt. Die Einwohner von Salibje sind stolz auf diese besondere Tradition. Einige zeigen ihre Häuser auch gerne Touristen und malen oftmals bis heute selbst. Silvia lebt hier auch, führt uns durch Salibje und zeigt uns, wo genau diese farbenfrohe Tradition begann.
Genau an dieser Stelle, an der früher das Brot gebacken wurde. Die wurde häufig genutzt und war schnell verschmutzt. Also haben die Frauen erst helle Punkte auf die dunkle, geschwärzte Wand gemalt. So fing es an. Sie malten einen kleinen Stängel dazu, ein Blättchen und irgendwann kam die Blume.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Aus etwas Schlechtem etwas Schönes schaffen. Das können die Menschen in Polen. Für uns geht es weiter. Vom bunten Örtchen in die kühlen Tiefen der Salzmine Wieliczka. Dort treffen wir Guide Marzena und, Überraschung, sie spricht fantastisches Deutsch, obwohl sie noch nie in Deutschland gelebt hat. Für uns geht es mit dem Aufzug direkt knapp 100 Meter tief unter die Erde.
Der Aufzug passt gut zu dem ganzen Klima, ist alt, also wurde von Bergmännern hier benutzt. Heute benutzen wir diesen Aufzug, fährt sehr schnell, mit Geschwindigkeit 4 Meter pro Sekunde. Also bitte schön. Na, pierwszy. Ui.
Es geht abwärts. So fangen auch manche Horrorfilme an. Tief unter der Erde öffnet sich die Wieliczka wie ein verborgenes Reich. Die tiefsten Schächte reichen über 300 Meter hinunter. Endlose, kühl schimmernde Gänge und Stufen. Alles aus Salz gemeißelt. In der Luft liegt ein mineralischer Geruch. Das Licht bricht sich in silbrigen Facetten und man steht in einer unterirdischen, fast magischen Welt. Einem einzigartigen Labyrinth aus Geschichte, Handwerk und Kunst. Denn die Bergleute, die hier tagtäglich arbeiteten, schufen auch ganz besondere Kunstwerke. Überall in den langen unterirdischen Gängen sehen wir nicht nur Salzgestein an den Wänden, sondern auch wunderschöne, lebensgroße Figuren. So wie die Schutzheilige der Bergleute Kinga, den polnischen König Kasimir oder auch Persönlichkeiten wie Goethe, geschnitzt aus Salzgestein, um Glauben oder Dank auszudrücken und die dunklen Gänge mit Schönheit zu füllen. Trotzdem war die Arbeit unter Tage nicht einfach. Viel älter als 50 sind die Bergleute nicht geworden.
Das war Schichtsarbeit. Also sie haben nicht nur am Tag, manchmal sogar in der Nacht gearbeitet, aber sie wurden gut bezahlt. Ja, sie haben eine gute soziale Absicherung für sich selbst und für die ganze Familie bekommen. Deshalb, wenn sie hier gearbeitet haben, mussten nicht unbedingt Frauen arbeiten. Ja? Sie konnten Kinder betreuen.
Ach so.
Aber das war die Arbeit hier unten war natürlich hart und lebensgefährlich.
Salz wurde von Hand mit Hammer und Meißel abgebaut. Maschinen gab es kaum. Heute ist die Wieliczka in erster Linie Touristenattraktion und UNESCO-Weltkulturerbe. Nur noch wenig Salz wird abgebaut, hauptsächlich für Souvenirs, Forschung und Demonstrationen. Wir kommen zum Herzstück des Salzbergwerks, die heilige Kinga-Kapelle. Ein riesiger Saal mit hohen Gewölben, Säulen, fein gemeißelten Reliefs, einem Altar, schweren Kronleuchtern und vielen Figuren. Alles schimmert leicht silbrig und wirkt wie nicht von dieser Welt. Beginnend im 19. Jahrhundert wurde das alles aus Salz gehauen. Ich war hier schon ein paar Mal, aber es ist einfach immer wieder atemberaubend.
Ich möchte das eigentlich noch einmal betonen, dass alle Figuren keine Künstler geschaffen haben, sondern einfache Bergleute, die das ganz autodidaktisch gemacht haben.
Die Schönheit der in Salz gemeißelten Kapelle ist überwältigend. Bis heute werden hier in der Wielitschka jeden Sonntag Gottesdienste abgehalten. Bei dieser Atmosphäre, um die 100 Meter unter der Erde, da wird wahrscheinlich jeder ehrfürchtig.
Kate, wir waren mit dir unterwegs, jetzt haben einiges gesehen, aber auch nur einiges. So, gehört zu einem Polenurlaub, tja, die Küste, die Ostsee, der Strand?
Ja, auf jeden Fall. Also Danzig ist, oder nicht nur Danzig, sondern die komplette Küste ist wirklich ganz zauberhaft und teilweise auch, wenn man genau weiß wo, menschenleer. Ja.
Dann sag nur mal schnell einen Tipp. Also vielleicht nicht den Geheimtipp, weil Geheimtipps sind keine Geheimtipps mehr, wenn man sie kundtut. Aber wo würdest du nach diesen Orten, nach den Städten noch 3 Tage Zeit, wohin? Mal so ganz spontan.
Ja, Danzig ist natürlich, also muss man auch gesehen haben.
Das ist auch eine Stadt, glaube ich, nicht?
Bitte?
Ist ja auch eine Stadt, glaube ich.
Ja, Danzig ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Aber um Danzig rum gibt es natürlich ganz viele schöne und einsame Strände, wo man dann auch mal einen Strandtag verbringen kann unter Locals. Ne? Viele Menschen haben das gar nicht so auf dem Schirm. Da gibt es ganz, ganz viele kleine, süße Ecken. Aber Danzig an sich ist schon auch etwas, was man gesehen haben muss.
Okay, danke, das waren schon mal ganz tolle Tipps. Wir nehmen gleich auch noch, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, einen Videopodcast auf. Den gibt es dann auf YouTube unter ARD Reisen zu sehen, zu hören. Dort gibt es auch dein Feature. Mhm. Unter welchem Titel?
Travel Like a Local Polen.
Travel Like a Local Polen, so heißt das hier auch. Das ist schön einfach zu merken.
Ja, das ist gut. Ne? Da kann man nicht dran vorbeiklicken, weil jeder weiß, wie es heißt.
Kate, ich danke dir sehr, das war ganz wunderbar.
Dankeschön.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Alexander Gerhard, Theo Weiß und Udo Schmidt.
Podcast von NDR Info.